Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bitl TV einfach anders. Ja, Corona-Ausschuss-Summary, heute Montagabend, 20 Uhr, Rainer Füllmich, Nummer 105. Bin natürlich sehr gespannt, was Rainer zu berichten hat. Er ist, glaube ich, immer noch in Amerika und mal gucken, was läuft. Also, ich freue mich natürlich auf Rainer. Hallo, liebe Rainer.
Hallo Roger, hallo alle. Ja, wir haben in der 105. Sitzung am vergangenen Freitag wieder wirklich interessante Leute gehabt. Ich glaube, der letzte Gast, Professor Michel oder Michael Schussodowski aus Kanada, den werden wir nochmal hören müssen, weil der so viel weiß. Er hat sehr viel Lebenserfahrung, berufliche Erfahrung, insbesondere auch in Lateinamerika. Da spielt sich jetzt sehr viel ab. Möglicherweise spaltet sich Brasilien ja von der WHO ab. Ja, aber das war so viel, das konnten wir gar nicht alles unterbringen. Wir werden noch mal mit ihm sprechen. Und ansonsten haben wir uns natürlich auch über die, was war das wohl, Leoparden, Affenpocken.
Affentheater.
Wir werden ein sehr realistisches Experiment mit Leopardenbissen machen. Ja, genau.
Affentheater.
Auf meiner Ranch mache ich immer sehr realistische Experimente mit Saurierbissen. Da kommen auch ganz erstaunliche Dinge bei raus. Wenn 10, 20 Saurier laufen hier ja noch immer frei rum. Eigentlich müsste Lauterbach das sofort glauben und einen Impfstoff dagegen entwickeln. Aber ja, auch immer.
Aber ich finde es interessant, du hast die neue Impfausweise gesehen für die Affen, Pockenaffen. Da gibt es den Chiquita-Kleber.
Naja, da gibt es die dollsten Sachen inzwischen, die dann uns insbesondere zwei Affen zeigen, mit der eine mit dem Gesicht von Fauci oder Gates und der andere, naja, wir wollen es nicht vertiefen,
das wäre zu peinlich. Sprichwörtlich nicht vertiefen.
Ja, also wir hatten, das Problem ist, dass wir am Abend vorher, also am Morgen vorher aus meiner Sicht, auch die letzte eigentliche Zeugenbefragung, die siebte Sitzung des Model Grand Jury Investigation Proceedings hatten. Und da vermischen sich manche meiner Erinnerungen. Glücklicherweise habe ich ja Aufzeichnungen gemacht. Aber an dem Abend vorher, das war wirklich sau interessant. Da haben wir gesagt, wir als internationale Anwälte, wir brauchen noch ergänzende Zeugenaussagen von Sachverständigen zu diesen drei Kernfragen. Wie ist das mit der Psychologie? Mhm. Und da haben wir dann Matthias Desmet, Professor Desmet, nochmal gehört, der sich ja mit der, weiß ja inzwischen jeder, mit der Mass Formation besonders gut auskennt. Ich halte das für total überzeugend und plausibel. Der hat uns nochmal geschildert, was wirklich wichtig ist in dieser Situation, nämlich, dass wir alle weiter sprechen. Auch, ich mache das ja sowieso immer, hier sind das jetzt immer Uber-Driver, weil du mit Taxen nichts mehr so richtig viel am Hut hast, steigst du in so ein Uber-Auto und das ist genau das gleiche Erlebnis wie in Deutschland. Die wissen mehr als die anderen, als die sogenannten gebildeten Leute und zwar eben nicht, weil sie aus dem Bauch heraus sagen, irgendwas ist hier komisch, sondern weil die sogar nachgucken. Die gucken dann im Internet nach und dann finden sie schon die richtigen Informationen. Eben bei den Alt Media, also bei den alternativen Medien. Das wirklich Interessante ist, dass sehr, 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 sehr viele Leute, viel mehr als wir gedacht haben, wissen, dass es den Ausschuss gibt. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die aus anderen Quellen wissen, dass die Wahrheit eine ganz andere ist oder dass man zumindest auch mal die andere Seite der Medaille angucken muss. Und die sind dann froh, wenn ich ihnen sage, guck mal hier, du kannst Mike Yeadon da sehen, du kannst da Catherine Austin Fitz sehen, du kannst die ganzen Politiker sehen. Die sind dann richtig froh darüber. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass wir weiter den Mund aufmachen, möglichst viele Leute dazu bringen, auch ihren Mund aufzumachen, die Informationen, die wir geben, dann weiter transportiert werden. Da hatte Matthias Desmet nochmal ganz klar gesagt, es ist doch egal, ob in dem jeweiligen individuellen Gespräch, was da geführt wird, beispielsweise mit dem Taxifahrer, da musst du sowieso keinen überzeugen. Aber wenn da jemand ist, der gesprächsbereit ist, ist es egal, ob in dem individuellen Gespräch gleich eine Umkehr erfolgt. Aber es hinterlässt immer einen bleibenden Eindruck, dass es da Leute gibt, die eine ganz andere Meinung vertreten und die dir eine Möglichkeit geben, diese Meinung zu überprüfen und die nicht sagen, halt die Fresse, du hast das jetzt zu übernehmen, was wir dir sagen, sondern die einfach nur sagen, guck mal hier, diese Sichtweise gibt es auch und das kannst du da und da und da nachlesen, mach dir dein eigenes Bild. Das ist entscheidend. Ja, und um das zu vollenden, das war ja nicht allzu viel, was wir da an dem Abend vorher gemacht haben. Danach haben wir den wichtigsten Träger dieses Psychoterrors, nämlich die Medien, uns nochmal angeguckt mit Mark Crispin Miller. Das ist ein Professor von New York University. Der hat auch wirklich super gute Sachen erzählt dazu, dass diese Medien inzwischen glücklicherweise auch faktisch so gut wie tot sind. Die versuchen den Eindruck zu erwecken, als seien sie die Meinungsbildenden, aber das sind sie nicht mehr. Das sind sie schon lange nicht mehr, sodass wir immer mehr zu dem Ergebnis kommen müssen, dass das Bild, was wir da draußen für uns aufgemalt sehen, nicht mal ein Zehntel der Realität ist. Besonders deutlich war das jetzt in Texas zu sehen. Ich war in Houston am Wochenende. Die Leute sind da schon deutlich anders drauf als alle anderen. Nur um mal ein einfaches Bild zu geben. Kluger Mensch, sehr fit, körperlich sehr fit, würde ich sagen, auch aus Gründen der vernünftigen Ernährung, die er mit sich und mit seiner Frau und seinen Kindern, drei kleine Kinder, besprochen hat, aber auch sonst super fit und so, wie du dir das aus Dallas vorstellst, da werden wir in ein paar Wochen sein, aus der Serie Dallas. Natürlich hatte er den Stetson auf, natürlich hatte er die Stiefel an und er sagte hinterher dann, sagt er, Rainer, weißt du, ich bin bereit. Ich habe meine Boots an, ich hab meine Guns, ich kann losgehen. Muss nur sagen, wohin? Habe ich gesagt, nein, nein, Moment, noch sind wir nicht ganz so weit. Und das Ganze soll sich ja auch im Wesentlichen auf den Notfall beschränken. Also die Leute sind hier schon ein bisschen härter drauf. Die Texaner wirst du nicht kriegen. Die Leute aus Florida wohl eher auch nicht. Also glauben wir allesamt, dass es hier in den USA ein Auseinanderbrechen geben wird, dass also Staaten wie Florida und Texas und North und South Dakota, aber auch Nordkalifornien, das ist da, wo ich bin, die werden sich abspalten. Vielleicht noch ein paar andere mehr. Davon, dass die EU auseinanderfliegen wird, gehen wir ohnehin seit längerem aus. Ja, also der Abend vorher war die Vollendung der Zeugenbefragung, der Sachverständigenbefragung bei der Grand Jury. Die dritte im Bunde war dann diejenige, die uns nochmal bestätigt hat, dass der PCR-Test das eigentliche Werkzeug, um die Massenpanik in Gang zu setzen, um Fälle zu kreieren, dass er eben keine Fälle, keine Infektionen feststellen kann. Gut, das lief am Abend vorher. Jetzt kommen wir zu dem, was in der 105. Sitzung besprochen wurde. Da haben wir zuerst, den kennen einige aus einem Video, Herrn Jörn Berniger gehört. Der ist Executive Coach, betreibt auch einen YouTube-Kanal mit Analysen zur Wirtschaft, Finanzpolitik, Geopolitik und mehr. Er hat in dem einen Video, was viele vielleicht gesehen haben, hat er gesagt, das ist die andere Seite arbeitet mit künstlicher Intelligenz und versucht mit Hilfe der künstlichen Intelligenz anhand unserer Reaktionen auf die jeweilige Maßnahme festzustellen, können Sie noch einen Schritt weitergehen oder sind Sie auf dem richtigen Weg oder oh, ist hier irgendwas völlig schiefgelaufen. Und er hat sich geäußert zur Deutung des in Anführungsstrichen vorläufigen Fragezeichen Maßnahmeendes und eine neue Perspektive auf effektive Gegenwehr. Wie ist das also zu sehen? Ist das hier die Ruhe vor dem Sturm? Nach meiner Überzeugung ist es die Ruhe vor dem Sturm. Die Grundannahme ist, die Reaktion auf Corona erfolgte global. Daher muss es zwangsläufig auch eine globale Steuerung geben. Davon geht er jetzt aus. Davon gehen wir aber auch alle aus. Daher ist seine Arbeitshypothese, technologisch sind wir schon so weit, dass eine oder mehrere KIs, also künstliche Intelligenzen, im Hintergrund Daten erheben und davon ausgehend die Gesellschaft und Meinungen steuern. Er stellt dann aber die Frage in den Raum, gibt es eine KI, die der Ziele vorgegeben werden können und die geeignete Maßnahmen entwickelt, wie man die Gesellschaft zur Umsetzung dieser Ziele bewegt? Und das gibt es eben nicht. Weil das ist seine Kernthese, mit der ich ohne weiteres übereinstimme. Die KI ist eben ein, wie soll man sagen, das ist ein hölzerner Apparat, der wie so ein digitalisiertes Ding, ja, nein, schwarz-weiß, 1-0, 1-0, aber dazwischen die Grautöne nicht erfasst. Und das Ganze hat er dann ein bisschen näher erläutert. Er sagt, die haben sicherlich verschiedene KIs, die uns zumindest beobachten und auch versuchen, uns mithilfe dieser KIs zu steuern. Aber das funktioniert nur so lange, wie wir erwartungsgemäß handeln. Menschen, die nicht berechenbar sind, die also ständig ihre Gewohnheiten ändern, davon gibt es ja nicht sehr viele. Aber das ist jetzt ein wichtiges Beispiel. Menschen, die nicht berechenbar sind, die also nicht jeden Tag den gleichen Tag zur Arbeit, den gleichen Weg zur Arbeit fahren, da ist die KI überfordert. Das kriegt sie nicht mehr rund. Und an dem Punkt sind wir wohl angelangt, weil die etwa 20%, die wir in Deutschland sein mögen, im Widerstand, die eben nicht mitspielen, das sind ja, das haben wir ja oft genug wiederholt und betont, das sind die entscheidenden 20% der Bevölkerung. Der Rest, ich will nicht arrogant wirken, aber der spielt doch keine Rolle. Also wer sowieso Befehle befolgt oder so korrupt ist, dass er auf jede Geldzahlung die entsprechenden Handstände macht, wen interessiert das? Außer den Typen, die versuchen, uns zu steuern. Und solange nur die steuern und dabei auch noch dafür sorgen, dass die Leute in Anführungsstrichen geimpft werden, ist ja eigentlich völlig egal. Also er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, den will er auch nicht unbedingt gefährden, deswegen wollten wir uns das da nicht näher äußern. Er hat aber auch, weil er ein richtig kluger Mann ist, den Crash von 2008, das war diese berüchtigte Housing Crisis, die sich dann zur internationalen Wirtschaftskrise ausgeweitet hat, das hat er vorhergesagt. Die KI kann eines nicht, nämlich Bewusstsein. Es ist das, was wir können. Wir können bewusst sein. Wir haben ein Bewusstsein. Das hat die KI nicht. Deswegen kann die, das ist mein laienhafter Begriff, immer nur hölzern reagieren, aber eben nicht auf unvorhersehbare, weil eben nicht in diesem Schwarz-Weiß-Schema enthaltenen Grautöne reagieren. Was hat er weiter gesagt? Moment, nächste Seite. Niemand weiß genau, wer überhaupt diese Strippenzieher hinter der KI sind. Wir sehen so ein paar Leute, also so ein Bill Gates zum Beispiel. Wir gehen auch davon aus, dass die Superreichen, also die, die unser Geld genommen haben, um superreich zu werden, so wie die Rockefellers und die anderen hier irgendwo mit drin hängen. Gates und Soros, wie gesagt, das sind so ein paar Figuren, die man sieht, aber in Zusammenarbeit mit den Intelligence Services, also mit den Geheimdiensten, die wohl das sind, was teilweise vom Deep State oder als Deep State beschrieben werden, jedenfalls Teile der Geheimdienste, nicht alle. Das ist hier wohl so eine Zusammenarbeit. Die NSA, National Security Agency, der wichtigste Geheimdienst der USA, ist übrigens entstanden aus einer Anwaltssoftware, die heißt InsLaw. Die kann aber eben nur mit eingefahrenen Mustern arbeiten. Das hat er immer wieder betont. Wer den Rhythmus stört, wer in diesem Rhythmus praktisch nicht mehr zu finden ist, der ist auch von der KI nicht mehr zu finden. Und das ist wohl der Punkt, an dem wir uns befinden. Die entscheidenden 20% der Bevölkerung, also die, die kreativ sind und nicht bloß Befehle befolgen, die haben sie aus dem Blick verloren. Insbesondere die Montagsspaziergänge, sagt er. Das ist ja was, das ist ja wie so eine Art Guerilla-Taktik. Die waren nicht mehr zu kontrollieren. Hier waren welche, da waren welche, hier waren es 100, da waren es 1000. Das ist das Entscheidende. Diese Guerilla-Taktik, die sich auch in echten, also in heißen Kriegen bewährt hat, die ist es wohl auch jetzt wieder. Ja, haben wir was vergessen? Er hat auch nochmal auf eine spirituelle Einstellung hingewiesen, die hier wohl wichtig ist. Es gibt eben mehr als nur das, was insbesondere wir als Anwälte mit dem rationalen Verstand versuchen zu erfassen. Und dieser spirituelle Teil, der ist sowieso von der KI nicht zu erkennen. Also wenn man sich da so ein bisschen auf seinen Instinkt verlässt, so habe ich das mitgenommen, und instinktmäßig auch reagiert, also nicht versucht mit seinem rationalen Verstand dem zu folgen, was uns jahrzehntelang eingebläut worden ist, sondern auch mal wieder auf sein Bauchgefühl zu hören, der ist plack nicht mehr zu erkennen auf deren Radar. Danach haben wir uns mit Julie Wentz unterhalten. Julie Wentz, unheimlich interessante Frau. Ich hatte die in Phoenix, das war eine Woche oder zwei vorher, getroffen, eine Woche vorher. Und die ist eng befreundet mit Patrick Wood. Patrick Wood ist der Geopolitiker, Historiker und vor allem Economist, der seit den 70ern, also der mit der allermeisten Erfahrung, sich mit der Globalisierung auseinandersetzt und die seitdem die Globalisierung und die Technokratie, so nennt er sie, Technocracy, kritisiert. Und Patrick hatte mir gesagt, du, wenn wir Glück haben, ist in Phoenix diese Julie Wentz dabei. Die hat eine neue Gesundheitsbewegung, muss man sagen. Das ist gar keine Krankenkasse, das ist eine Gesundheitsbewegung ins Leben gerufen. Die hat einen Marketing-Degree von der Oregon State University und ist der Gründer von Arizona Stands Up, Americans for Truth and Freedom. Und sie hat Freedom Healthcare gegründet. Eine private, ja, wie soll man sagen, christliche, kirchliche Gemeinschaft, eine Non-Profit, kostet nichts, also kostet schon was, aber will kein Geschäft, will keinen Gewinn machen, gegründet für eine neue Ausrichtung einer Gesundheitsversorgung, einer Gesundheitserhaltung im Gegensatz zu Krankenkassen. Sagt sie auch, das Wording ist sehr wichtig, denn gerade mit den Worten und mit immer neuen Definitionen versuchen die ja uns durcheinander zu bringen. Ihr Ziel ist es, eine bezahlbare Gesundheitsfürsorge für die gesamte Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also es ist zwar wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, christlich basiert, aber das, was sie an Leistungen zur Verfügung stellen wollen, das ist für alle da. Deswegen kann auch jeder mitmachen, aber ihre, ja, wie soll man sagen, ihre Organisationsprinzipien sind christlich orientiert. Ja, Healthcare that is nature-based and focused on our perfect God-given immune system. Das ist so das Credo. Also Gesundheitsversorgung, die auf natürlicher Basis erfolgt und fokussiert ist auf das gottgegebene Immunsystem. Das versucht sie mit einem ganzheitlichen Body, Mind, Spirit Approach in der Bevölkerung unterzubringen. Und das Erstaunliche ist, also sie ist eine völlig normale Frau, sie ist kein religiöser Eiferer oder irgendwie sowas. Das Erstaunliche ist, dass sie innerhalb allerkürzester Zeit ein Echo aus 17 Staaten bekommen hat, die alle sagen, unser System ist am Arsch, das ist viel zu teuer und die alle mitmachen wollen. Alle auf freiwilliger Basis, sehr, sehr viele Ärzte, noch viel mehr Pflegepersonal, weil die den Ärzten voraus sind. Die sind nicht ganz so kaputt gebildet worden wie das medizinische, das eigentliche ärztliche Personal. Du weißt ja, wenn die Examiner machen, dann müssen sie bloß Multiple-Choice-Tests beantworten und werden also darauf gedrillt, in einem bestimmten Schema zu arbeiten, damit sie eben Befehle befolgen, so wie wir es jetzt ja auch gesehen haben. Sie sagt auch, es ist ihr klar geworden, als ihr klar wurde, Anfang 2020, dass Gesundheit als eine Art Brechstange benutzt wird. Und als ihr dann, als ihr angefangen hat nachzudenken, also wer einmal sozusagen die rote Pille nimmt, der hört nicht mehr auf zu fragen, der kommt auf immer mehr. Als ihr dann klar war, dass das ganze System kaputt ist, nicht nur Gesundheit, aber dass Gesundheit eben das tragende Moment ist, an dem sie ansetzen, der Hebel, mit dem sie versuchen, uns unter Druck zu setzen. Da hat sie gesagt, da müssen wir jetzt mal aufhören zu reagieren und müssen anfangen, selbst zu agieren. Wir müssen aufhören, immer zu fragen, dürfen wir das? Oh, bin ich hier noch in dem Bereich, der okay ist, sondern wir machen es einfach. Und daraufhin hat sie dann eben wie hat sie das genannt? Moment, diese Bewegung gegründet, Freedom Healthcare als private Initiative. Ach, hier, das hatte ich ganz vergessen. Damit hat sie erst vor 5 Monaten angefangen. Und damit hat sie jetzt schon einen gigantischen Erfolg. Alle Spezialisten aus dem ganzen Land sind zu ihr gekommen. Natürlich hat sie dann eben auch Leute wie Patrick Wood, der hier schon eine gewichtige Stimme ist in diesem Land, der dann auch Türen für sie geöffnet hat. Übrigens, all diese Leute, auch Anna Garner gehört dazu, das ist ja eine der internationalen Anwältinnen, mit denen wir arbeiten aus New Mexico. Alle diese Leute sind untereinander inzwischen vernetzt. Die kennen sich erst seit 2 Jahren, aber wenn du denen begegnest, ich bin mit der ganzen Gruppe da mal essen gegangen, hast du das Gefühl, die kennen sich seit 100 Jahren. Also, das löst sehr viel aus, diese Verbindungen. Sie hat dann noch auf ein paar Kleinigkeiten in Anführungsstrichen hingewiesen. Dinge, die manche von uns, die sich nicht so richtig in den USA auskennen, aber mal hier gewesen sind, die schon gemerkt haben. Meiner Frau ist das zum Beispiel ganz stark ins Auge gestochen, dass die Ernährungs- und pharmazeutische Industrie, das hat sie ganz offen ausgesprochen, die Bevölkerung seit Jahrzehnten vergiftet hat. Ne? Also beide werden von denselben Leuten beherrscht. Ne? Die einen vergiften dich, indem sie dir GMO-Food oder irgendwelches Monsanto-Food geben, zu viel Zucker, dich dazu bringen, zu viel Alkohol zu trinken. Jetzt versuchen sie wieder Rauchen gesellschaftsfähig zu machen. Und dann kommen die anderen und sagen, aber hier, wir haben die Cure. In Wahrheit sind es dieselben, ne? Dieselben Leute, denen jeweils die Kontrolle über die Gesundheits- und die pharmazeutische Industrie überlassen ist. Sie will am Ende dazu kommen, dass niemand mehr einen Arzt braucht, sondern dass man sich selbst mit der Naturheilkunde, die man im Grunde ganz einfach lernen kann, sagt sie, versorgen kann. Natürlich gibt es immer noch Gründe, sich an einen Arzt zu wenden, wenn du ein Bein gebrochen hast, das wirst du nicht alleine hinkriegen. Und dann gibt es natürlich auch andere Erkrankungen. Deswegen darf man das nicht alles, man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber sie will darauf hinaus, dass wir 90% oder 95% der medizinischen Versorgung selbst erledigen können, indem wir uns auf diese ganzheitlichen Ideen der Naturheilkunde zurückbesinnen, sozusagen. Wir müssen auf jeden Fall aussteigen aus dem existierenden System, denn das ist unrettbar. Die CDC, auch das hat sie sehr deutlich ausgesprochen, bringt uns um. Sie spricht von den Amerikanern. Die CDC hat überhaupt nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Es geht da nur noch um Geld und globalen Genozid. Wir müssen deshalb ein ganz neues Amerika in die Wege leiten. Sie sagt, das ist hier jetzt unser amerikanische Berlin Wall Moment, ne? Das Zusammenkrachen des Ostblocks sozusagen. Aber wir gehen alle davon aus, also die Leute aus dem Widerstand, die sich hier in den USA jedenfalls zusammengefunden haben, gehen alle davon aus, dass die USA wahrscheinlich ein bisschen nach Europa insgesamt sich auflösen werden, beziehungsweise sich trennen werden, so eine Art Civil War 2.0. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, Texas, Florida, North und South Carolina, Dakota und wahrscheinlich Nordkalifornien, aber auch noch andere Bereiche, die werden ihr eigenes Spiel spielen. Insbesondere deutlich sichtbar ist die Spaltung tatsächlich hier in Kalifornien zu sehen. Da hast du Südkalifornien mit L.A., San Diego, da liegt die eigentliche wirtschaftliche Macht, da liegt auch die Macht der Propaganda, da ist Hollywood. Und hier oben im Norden gibt es zwar Sacramento als Hauptstadt und sicherlich auch die Bay Area als eines der Haupt, ja, wie soll man sagen, Laboratorien für diese Zersetzung der Gesellschaft, indem man die Identitäten mit Genderism und diesem ganzen Blödsinn versucht zu zerstören. Aber der nördliche Teil von Kalifornien, jedenfalls auch der, wo ich bin, das sind schon ziemlich konservative Leute, überwiegend Rancher, die sich nicht so ohne weiteres was sagen lassen. Die sind nicht nur wegen der politischen Machtkonzentration im Süden und wegen des ganzen Geldes da unten sauer, sondern die sind vor allem sauer, weil hier oben das ganze Wasser abgezweigt wird. Hier oben gibt es nämlich genug Wasser. Das wird aber über Staudämme und über irgendwelche Aquädukte nach unten geleitet. Und die sauen damit rum, aus der Sicht jedenfalls der Rancher, die glauben, das brauchen wir doch viel eher für unsere Agrarwirtschaft und für unsere Rinderhaltung und so weiter. Vier Punkte hat sie als besonders wichtig herausgestellt für die für ihre neue Gesundheitsfürsorge. Das erste und vielleicht mit am einfachsten umzusetzende ist so eine Art Telemedizin. Das ist der einfachste Weg, sich schnell mal Informationen von den darin befindlichen Medizinern und Nurses, also Krankenschwestern, also Leuten, die aus der Gesundheitsbranche kommen und Ahnung haben, sich schnell zu informieren, ohne dass man über eine Krankenkasse gehen muss, wo man Unsummen bezahlen muss. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass hier in den USA die Gesundheit extrem teuer ist, weil eben hier besonders dreist der Mr. Global absaugt. Das zweite ist direkte Primary Care in den Kliniken, die paar, die man braucht. Das dritte sind Micro-Hospitals, also nicht mehr diese Monsterdinger, sondern kleinere Krankenhäuser, die dann zielgerichteter arbeiten, sodass du nicht mehr durch eine wenn du weißt, du ahnst schon, du hast wahrscheinlich nur irgendwie eine Grippe oder so, aber du bist ja nicht so sicher, gehst ins Krankenhaus und in den üblichen Krankenhäusern schleusen die dich durch alles. Machen alle Tests, die man sich nur denken kann, mit der vorgeblich, weil, oh, wir dürfen ja nichts übersehen, in Wahrheit nur, um dich abzukochen. Und der vierte Bestandteil ist, wir brauchen neue Nursing und Medical Schools. Seit den späten 1800er Jahren sind die alle nur noch darauf trainiert worden, Befehle zu befolgen, ohne über irgendetwas nachzudenken. Dazu gehören dann aber auch Sports und Wellness Facilities. Also wir sind schon wieder beim Grundtenor. Ernähr dich richtig, bewege dich, dann hast du 80-90% aller Krankheiten unter Kontrolle. Das wirkt präventiv, das wirkt aber auch genauso kurativ. Das gegenwärtige System ist sowas wie das System der Räuberbarone, das wir in Europa mal hatten. Follow the money, hat sie nochmal gesagt. Wenn du also beispielsweise für eine vergleichsweise einfache Medical Procedure, irgendwelche diagnostischen Maßnahmen bei deinem Arzt, nicht mal im Krankenhaus, 5.000 bis noch mehr Dollar bezahlen muss, das war jetzt nur ein Zahlenbeispiel von ihr, dann kriegt der Arzt dafür bloß 100 Dollar. Also da weiß man, wo die Kohle bleibt. Das ist bei uns ja nicht anders. Krass. Ja, die wichtigste Botschaft von ihr war, jeder kann was machen, weil es kommen immer so viele Leute, das ist auch beim Ausschuss, das ist auch in der Partei die Basis so, ist aber auch hier so, es kommen so viele Leute und sagen, ja, ich finde das toll und was sollen wir machen? Zum Beispiel der Mann mit dem Stetson, den Stiefeln, der sagte, I'm ready, my guns are here. jeder kann was machen. Und das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft. Insbesondere muss es Priorität Nummer eins sein, die Informationen, über die wir verfügen und die Quellen, die diese Informationen belegen, möglichst breit unters Volk zu streuen. Hm. Wenn man eine Gelegenheit hat, mit Menschen darüber zu reden, erstens ist das sowieso ganz interessant, an die Reaktionen zu sehen. Fast immer stellst du fest, die sind gar nicht so verbohrt, wie wir dachten. Natürlich mit den 30% Hypnotisierten mal ausgenommen. Mhm. Aber manchmal lernt man auch noch was Neues dazu. Und in jedem Falle, da muss ich mich an Matthias Desmet erinnern, in jedem Falle bringt uns das immer ein Stück weiter. Jedes Gespräch. Und wenn es auch scheinbar aussichtslos zu sein ist, jedes Gespräch bringt dich ein Stück weiter. Allein die Tatsache, dass wir sichtbar bleiben, dass immer noch, das ist beeindruckend für den einen oder anderen, dass hier keiner aus dem Sattel steigt, sondern dass wir einfach im Sattel sitzen bleiben. Wir sind die 99% und die sind die Puppets, die sind weniger als 1%, hat sie nochmal gesagt. Wir wollen eigentlich Ärzte entbehrlich machen, beziehungsweise Ärzte nur noch als zusätzliche Hilfestellung bereitstellen für den Fall, dass wir mit der gesundheitlichen Selbstversorgung über die Naturheilkunde überfordert sind. Das kann ja mal passieren. Hm. Ja, das war also Julie Wentz, die ihr Gesundheitsprogramm vorgestellt hat. Danach haben wir nochmal Dr. Wolfgang Bodak gehabt, der eine Kurzzusammenfassung neuer Erkenntnisse zu vermehrt auftretenden Hepatitis-Fällen bei Kindern gegeben hat. Hm. Gibt es da einen Impfzusammenhang vielleicht? Und der sich auch kurz zu der neuen Affenpocken-Hype geäußert hat, was steckt dahinter? Also um es vorwegzunehmen, die kurze Antwort ist, die brauchen die Affenpocken, um von den Impffolgen abzulenken, erstens, und sie brauchen die Affenpocken, das ist unsere Einschätzung, auch die der Amerikaner hier, um die Panik weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Also ich glaube, es wäre zu dreist gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, oh, im Gegensatz zum letzten Sommer ist jetzt aber Corona in diesem Sommer super, super, super gefährlich. Also müssen sich was anderes ausdenken. In der Sicherheit, vielleicht ja auch in der nicht wirklich gegebenen Sicherheit, dass 70% der Bevölkerung in Deutschland zu doof sind, auch nur ansatzweise zu merken, dass sie jetzt auf dreisteste Art verarscht werden, sagt man dann eben Affenpocken oder Leopardenbiss. Oder eben, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, Saurierbiss, das würden diese 30% auch wieder mitmachen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht einen PCR-Test für einen Saurierbiss erfinde. Da müsste man doch richtig viel Kohle mitmachen. Ja, also.
Es geht aber schon eine Empfehlung, gell? Hast du das gesehen? Lauterbach kündigt ja. RKI-Empfehlung zu Affenpocken an. Über Impfempfehlung werde nachgedacht.
Ja. Ja, wir wissen, dass die Forschung daran das werden wir demnächst veröffentlichen, dass die Forschung in diesem Bereich Affenpocken schon sehr viel länger dauert. Das ist nicht erst gestern entstanden. Und die Befürchtung, dass es mal Affenpocken geben könnte, die ist immer mal so im Hintergrund am Köcheln gewesen. Es gibt, glaube ich, wenn ich Viviane richtig verstanden habe, mindestens 2 Veröffentlichungen. Gut, medizinische Veröffentlichungen, das ist nicht so wirklich aufwendig. Medizinische Studien sind auch nicht so wirklich aufwendig, bis auf richtig wissenschaftliche Studien. Deswegen sind ja medizinische Doktorarbeiten auch eigentlich so, dass das auch ein Kinderbuchautor hinkriegen könnte. Aber Herr Drosten hat wohl auch schon mindestens 2 oder 3 vor 15 oder noch mehr Jahren Veröffentlichungen zu Affenpocken geschrieben. Mhm. Auch er wird sicherlich jetzt bald wieder mit einem PCR-Test aus der Kurve kommen. Vielleicht alleine, vielleicht wieder in Zusammenarbeit mit seinem alten Kumpel und Geschäftspartner Olfert Land. Das war ja der sogenannte First Mover für den PCR-Test, den Herr Drosten mit Hilfe von öffentlichen Mitteln, deutschen Steuergeldern, EU-Geldern entworfen hat. Den hat er dann seinem Kumpel Olfert Land und dessen Firma Tipmol Biol überlassen, sodass der als allererster am Markt war, berüchtigt. Und das führt dazu, dass der sogenannte First Mover, also der, der zuerst im Markt ist, auch richtig Kohle macht. Wolfgang hat noch mal vor dieser Technisierung gewarnt, der Medizin, darauf, dass es hier eine große medizinische Datensammlung gibt, die über die Public-Private Partnerships läuft, wo insbesondere Bertelsmann auch eine große Rolle spielt. Und eine Firma, ich habe die jetzt nicht nachgeguckt, Avato heißt die, hier werden insbesondere deshalb Daten gesammelt, damit man auch nicht mehr so viele Krankenkassen hat, sondern damit das immer weiter konzentriert wird, damit das Wissen über die Patientendaten am Ende möglichst an einer einzigen Stelle ist, die man total unter Kontrolle hat. Er hat gesagt, es hat wohl 1000 Betriebskrankenkassen gegeben und Technikerkrankenkassen. Jetzt gibt es aber bloß noch 400. Und die frühere Gesundheitsministerin, da habe ich auch schon manchmal gedacht, sollte ich nicht aufhören zu wählen, weil die haben ja alle keine Ahnung von gar nichts. Die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die hat, da hat er sich dran erinnert, gesagt, es reichen 4. Das bedeutet, du hast am Ende, wenn die ihre Pläne tatsächlich umsetzen können, von mir aus können sie die umsetzen, wenn wir unser eigenes System haben, dann spielen sie eben nur noch mit sich selbst, dann hast du am Ende eine einzige Krankenkasse und da sind dann sämtliche Daten. Und diese Krankenkasse ist keine Krankenkasse, sondern es ist ein rein privates Unternehmen. Das ist das. Das ist der Hintergrund dieser Public-Private Partnerships, die feindliche Übernahme sämtlicher dem sozialen wohldienenden öffentlichen Institutionen durch Private. Totale Kontrolle. Ja. Die wiederum machen die dicksten Geschäfte mit der Pharmaindustrie. Und dann hat Wolfgang nochmal darauf hingewiesen, warum sind die so gefährlich? Weil das, was wir jetzt gerade erkennen können in der Pharmaindustrie, das ist so eine Art Euthanasieliste. Warum sind zuerst die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen angegriffen worden? Ja, weil man sie loswerden wollte. Da taucht so ein bisschen das T4-Programm wieder auf. Mhm. Aber der Grundtenor ist folgender. Die Affenpocken ist reine Angstmache. Das klappt am besten in den Medien verbreiteten Meldungen. Es muss man darauf achten. Es gibt ja immer nur, hier ist ein Fall gesehen worden. Ach ja, das Video hast du bestimmt auch gesehen. In derselben Klinik in München, glaube ich, durch denselben Arzt wie damals bei Corona, ist genau dasselbe wieder passiert. Das ist einfach so viel Zufall, dass man sich fragen muss, lachen die sich tot über uns?
Das vermutlich. Ist der Arzt des Jahres, müssen wir überlegen, dass der noch zum Glück hatte, der Schicht. Stell dir mal vor, der wäre nicht tot gewesen, dann wäre die ganze Geschichte nicht aufgegangen. Der gleiche Arzt, wie damals der erste Patient Covid-19 untersucht hat, untersucht jetzt auch die Affenpocken. Und natürlich ist dieser erste Patient auch durch ganz Deutschland gereist. Das kann man haben, Déjà-vu, den Brasilianer. Es läuft. ich habe hier noch die Impfung. Die Impfung, die passt hier. Das finde ich passend. Das ist ein Pockenimpfung.
Oh Mann.
Ja,
also, das passt. Ja. Also, es ist Angstmache, sagt Wolfgang dazu. Haben sich denn die Pockenviren möglicherweise verändert? Hat man die vielleicht künstlich verändert? weil das könnte ja wieder ein neues Feld für Panik sein. Wolfgang sagt, ist nicht bekannt, aber die Menschen wurden eben verändert, nämlich durch die Impfungen, durch die mRNA-Impfung. Und da könnte das Risiko liegen. Deswegen, ich persönlich bin davon überzeugt, dass das für die Nicht-Geimpften kein Problem darstellt. Da stimme ich überein mit Dr. Judy Mikovits, die ja hier mit auf der Tour ist. Die halte ich für absolut brillant. Also die Frau ist ein Genie. Sie weiß nur so viel und versucht möglichst alles rüberzubringen, dass die Botschaft manchmal untergeht. Aber wenn wir sie noch mal ein bisschen auf dem Kurs halten können, dann werden wir sie auch im Ausschuss noch mal sehr, sehr, sehr gewinnbringend hören können. Wenn ich sie richtig verstanden habe, geht sie davon aus, dass es ein bestimmtes Virus gibt, was die Grundlage für alles ist. Ein Virus, was eigentlich unter Kontrolle war, was schon irgendwie in den 30er Jahren gefunden worden ist und was dann von Fauci und seinen Kollegen ja weaponized wurde sozusagen. Aber da muss ich von ihr das nochmal Schritt für Schritt bekommen, denn sie erzählt dem Publikum immer, hier, da ist das passiert. Und dann gibt es drei, vier, fünf, sechs Zwischenschritte, die in ihrem Kopf vorhanden sind, von denen sie glaubt, ah, das Publikum weiß das auch. Und dann kommt sie mit dem Ergebnis. Und Wissenschaftler, die dabei sitzen, die verstehen das, aber das normale Publikum versteht es nicht. Und ich möchte es gerne auch im Detail verstehen und ich möchte auch, dass es möglichst unsere Zuschauer verstehen, sodass wir dann
Ja, hier hast du noch
mit denen nochmal ein
die
Interview
Studie, wo du vorher erwähnt hast, Christian Drosten 2004, hat natürlich auch wieder der PCR-Test erfunden. Was für ein toller Pfosten, ah, Entschuldigung, Osten, ah
machen.
nein, Drosten, ich möchte das nicht falsch sagen.
Osten.
Das war jetzt ein freudscher Versprecher. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig. Nein, es ist natürlich toll, dass er das der PCR-Test auch damals gemacht hat. Ich bin nur gespannt, wie sie das jetzt eigentlich testen wollen. Natürlich geht es sicher auch in Reinisolat. Das hat er wahrscheinlich wieder im Koffer, im Zug transportiert oder wie er es dieses Mal gemacht hat. Ich bin gespannt auf die nächste Geschichte.
Ja, die nächste Geschichte sieht man aber schon, denn das Ganze driftet immer mehr ab in Richtung AIDS. Ne? Du hast vielleicht gesehen, dass jetzt gewarnt wird davor, das kann durch engen körperlichen Kontakt übertragen werden. Wieso man dann noch Masken braucht, ist mir nicht so ganz klar, aber das werden die meisten schon gar nicht mehr hinterfragen. Durch engen körperlichen Kontakt, ah, und Schwule ganz besonders gefährdet, oh, und schwule Schwarze noch mehr gefährdet. Und Hauptsache, wir haben erstmal irgendeinen bedrohlichen Tatbestand, vor dem jeder Angst haben muss, auch wenn es ihn gar nicht betrifft. Denn bisher gibt es ja überhaupt keine, es gibt zwar offenbar Fälle, ob es die wirklich gibt oder ob die frei erfunden sind, das werden wir dann noch mal irgendwann feststellen müssen, aber es gibt keinerlei Grund für irgendeine Beunruhigung. Und Wolfgang hat nochmal darauf hingewiesen, den wird es auch weiterhin jedenfalls für die Ungeimpften nicht geben. Nur für ein geschwächtes Immunsystem kann, was immer da jetzt rumgeistert, gefährlich sein. So wie jede Grippe eben auch für ein geschwächtes Immunsystem gefährlich sein kann. Und das geschwächte Immunsystem haben leider Gottes eben all diejenigen, die sich diese sogenannten Schüsse, die Shots, die heißen ja, das hat ja einen Grund, warum die in den USA als Shots bezeichnet werden. Das haben die Leute, die diese Schüsse, diese sogenannten Impfungen abbekommen haben. Bei allen anderen, so ist jedenfalls Wolfgangs Einschätzung, dürfte das Immun- und auch Judy Mikovits Einschätzung, dürfte das Immunsystem das ohne weiteres aushalten können. Wolfgang hat auch noch mal eins gesagt: Wir sollten nicht einfach nur mRNA, also RNA sagen. Es gibt ja natürliche RNA, aber das ist hier keine natürliche RNA, sondern das, was hier in Anführungsstrichen verimpft wird, ist künstliche. Und genau deshalb können wir nicht vorhersagen, was das alles an Schäden anrichtet. Ich habe aber ein aktuelles Video mit Professor Hockerts gehört, hatte mit ihm kürzlich auch noch meinen Text-Message-Austausch. Die beiden Videos, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr aufschlussreich. Und der hat auch noch mal, der ist ja nun der Papst, was Impfung angeht, Immunologie und so weiter, spezialisierter Biologe. Er hat noch mal gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, was diese künstliche RNA im Körper macht, wie lange sie die Spike-Protein produziert. Niemand weiß das. Es ist eine reine experimentelle, ja, Gentherapie, sagt Professor Alexandra Orion-Code. Therapie ist es gar nicht, sondern es ist einfach ein reines gentechnisches Experiment. Ja, dann kam der super interessante Professor Michel Schossudowski, wird er, glaube ich, ausgesprochen, Schüssudowski. Economist und Herausgeber des Centers for Research on Globalization. Ich schätze ihn so auf Mitte 70, habe ihn jetzt nicht gegoogelt. Sehr kluger Mensch, verfügt über sehr viel Lebenserfahrung und auch berufliche Erfahrung. Geschrieben hat er über War and Globalization, The Truth Behind September 11th, also 9/11, da hat er auch so seine Probleme mit. Schon 2003 hat er das geschrieben. The Globalization of Poverty and the New World Order, auch in 2003 geschrieben. Und dann Towards a World War III Scenario, The Dangers of a Nuclear War. Das hat er nicht jetzt geschrieben, sondern 2011. Er sagt, die weltweite Corona-Krise zerstört die Zivilgesellschaften, weil die wirtschaftliche Depression, die sozusagen die Grundlage für diese Zerstörung ist, künstlich herbeigeführt wird. Also das ist kein Versehen, sondern das ist auch die ganzen Lieferketten, Zusammenbrüche, es ist alles engineert, sagt er, es ist alles künstlich herbeigeführt. Und das alles ist Teil des globalen Coup d'État über den, also Staatsstreichs über den Great Reset. Dann hat er was dazu erzählt, dass wir genügend Anhaltspunkte dafür haben, dass es nie eine Pandemie gegeben hat. Und auch er fokussiert sich dabei auf den PCR-Test. Also das ist der Dreiklang. Deswegen haben wir zum Schluss in dem Grand Jury Proceeding auch diese drei unterstützenden Sachverständigen Aussagen haben wollen. Einmal die Psychologie, weil es ist dieser Psychoterror, der mit Hilfe von wahrscheinlich völlig irren und jedenfalls absolut empathielosen Mutanten aus dem Bereich Psychologie, Psychiatrie, Soziologie und vielleicht noch ein paar andere Felder erfunden wurde, die Panikkampagne. Das Zweite ist aber die Medien, die hier ihre Rolle gespielt haben als Transporteur dieser Panik. Und der entscheidende Punkt, an dem man versucht hat, festzumachen, dass es hochgefährliche Fälle gibt, mal abgesehen vom Psychoterror, das waren eben die PCR-Tests. Das sagt er auch so. Ja, dann hat er was noch über den gegenwärtigen, da ist er nicht mehr ganz zu gekommen, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten, noch was über diesen Preemptive Nuclear Strike, über die Strategie, ach, wir können das schon schaffen, wir können einen Nuklearkrieg überleben, wir müssen nur rechtzeitig und als Erste zuschlagen. Und dass das ohne weiteres, weil das eine super brisante Situation ist, in Europa wohlgemerkt, dass das ohne weiteres in einen nuklearen Dritten Weltkrieg übergehen kann. Ja, auch er ruft dazu auf, so wie eigentlich alle Leute aus dem Widerstand, die inzwischen wissen, dass die globalen Corporations und die globalen NGOs von denselben Leuten gesteuert werden. Auch er ruft dazu auf, sich aus diesen Organisationen, er setzt ganz nach vorne die NATO, sofort zurückzuziehen. Und er spricht sich dafür aus, alle amerikanischen Militärbasen zu schließen. Das müsste dann das jeweilige souveräne Land machen, wenn es denn nur seine Souveränität endlich zurück hätte. Das soll uns ja nun gerade mit Hilfe der WHO und deren Coup d'État genommen werden. Ausgangspunkt, weil er ist ja Economist, Ausgangspunkt ist, dass wir eine ökonomische, soziale und politische Krise haben. Das ist nicht die erste, aber er sagt, das ist die ja, die most serious, die es in der gesamten Weltgeschichte je gegeben hat. Da ich davon ausgehe, dass er sich kundig gemacht hat, nehme ich stark an, dass das wohl zutreffend ist. Die sogenannte Wissenschaft und auch Teile der echten Wissenschaft, also Patrick Wood nennt die gekaufte Wissenschaft, die sich also vereinnahmen lässt für politische Zwecke, die nennt er Scientism im Gegensatz zu echter Science. Ein paar echte Scientists gibt es ja noch, soweit man überhaupt beispielsweise die Juristerei als Wissenschaft bezeichnen kann. Ich würde das eher nicht tun, aber soweit man das als Wissenschaft bezeichnen kann, würde ich meinen, dass Martin Schwab ganz sicher einer der echten Scientists ist und einer der klügsten obendrein. Also die echten Scientists, aber natürlich noch viel mehr der Scientism, hat diese Krise bisher versucht, auf herkömmliche Art und Weise zu erklären, indem man sich einfach die mitgeteilten Daten angeguckt hat, dass die falsch waren, RKI und so weiter oder CDC, dass die falsch waren. Das wird jetzt erst langsam klar. Und so wird auch jetzt erst langsam klar, dass es wenig Sinn macht, sich anhand dieser Daten versuchen, Orientierung zu verschaffen und diese Daten zu widerlegen gegenüber Politikern oder Medienschaffenden, weil mit denen brauchst du gar nicht mehr zu reden. Entweder sind die zu blöd, einen Eimer Wasser umzukippen, oder sie sind gekauft oder sie sind sonst wie unter Kontrolle gebracht worden, sondern wir kommen immer wieder zurück darauf, wir müssen unser eigenes System gründen und dann mit unserer eigenen, in unserer eigenen Echokammer reden. Das reicht doch aus, wenn wir 30% wissen, worum es geht, oder 20%, und wenn wir entsprechend handeln. Die anderen sind möglicherweise nur noch zu einem Teil zu retten, aber nicht mehr insgesamt. Das Ganze ist eine globale Krise der Destabilisierung der globalen Wirtschaften. Das ist der zentrale Faktor. Die Wirtschaften müssen kaputt gemacht werden, damit man diese zentrale Wirtschaft installieren kann, damit man diese Plattformindustrie installieren kann. Also diese Silicon Valley-Style, Amazon ist ja das beste Beispiel dafür, Versorgung der Bevölkerung über eine einzige vollständig von Mr. Global kontrollierte Lieferkette. Ja, und er sagt, auch wenn wir über diese Frage der, ist denn das Virus echt isoliert worden, ist es nicht isoliert worden? Nach meiner persönlichen Meinung ist es nicht wirklich isoliert worden, aber es ist einfach Mist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil uns das niemals ans Ziel führen wird. Und natürlich, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt beweisen können, dass der PCR-Test benutzt wurde, um Fälle zu kreieren, die es gar nicht gab, dann sind wir doch da, wo wir hin müssen. Dann sind wir nicht nur an dem Punkt angelangt, an dem wir belegen können, dass es gar keine Pandemie, sondern nur eine Plandemie und dann auch eine PCR-Test-Plandemie gegeben hat, sondern sind wir gleichzeitig da, wo wir juristisch hin müssen, nämlich dass es sich um ein langgeplantes, künstlich mit Absicht inszeniertes Drama handelt. Drama im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Moment, wo ich Intent oder malicious Intent sogar habe, in dem Moment Absicht habe, in dem Moment hat hier niemand mehr eine Chance, juristisch davonzukommen, soweit wir uns überhaupt noch der alten juristischen Strukturen und Denkweise bedienen wollen. Ja, also es geht jedenfalls. Ach ja, und dann sagt er, ja, guck mal, wenn man sich genau anguckt, er ist ja wohlgemerkt ausgebildeter Wirtschaftsprofessor, wenn man sich mal genau anguckt, was hier am Anfang der Krise passiert ist, als die großen Warnungen kamen von den Typen, die von Mr. Global gesteuert wurden, also von den Modellers, die eigentlich schon, so wie Ferguson oder Drosten, die eigentlich ihre gesamte Credibility verloren haben, als sie in der Schweinegrippe voll neben der Spur lagen. Und die trotzdem weiterhin den Ton angeben, weil ihnen eben von diesen Medien und den gekauften Politikern der rote Teppich ausgerollt wird. Wenn man von deren Warnungen ausgeht, dann haben die jedenfalls dazu geführt, dass in der Konsequenz die Politiker entsprechend gehandelt haben und tatsächlich die globale Wirtschaft dicht gemacht haben. Mhm. Das wiederum hat zu massiven Zusammenbrüchen auch an den Aktienmärkten geführt. Weil so ein bisschen hat man ja doch noch auch an der Wall Street und auch im DAX mit der Realität zu tun. Seit vielen Jahren hat die reale Entwicklung der Wirtschaft eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was da an Spekulation, ist ja eine reine Spekulation, die an der Wall Street und an den Börsen passiert. Aber so ein bisschen hat es eben doch noch damit zu tun. Und wenn du als normaler Anleger und auch als Investment Fund hörst, die Automobilindustrie ist kaputt, weil die Lieferketten brechen zusammen, dann ziehst du dich zurück, dann verkaufst du diese Aktien. Aber es gibt Leute, die damit Tonnen an Kohle gemacht haben, nämlich genau die Leute, die Insider-Informationen hatten. Ja. Und wer ist das? Das ist Mr. Global und seine Kumpane. Die haben gewusst, der Aktienmarkt bricht zusammen, haben vorher Put-Optionen gekauft, also haben auf sinkende Kurse gesetzt. Und wenn das dann tatsächlich Realität wird, dann machst du damit Tonnen an Geld. Ja, das Projekt ist jedenfalls die Bankruptcy der echten, der wirklichen Wirtschaft, nicht der Finanzwirtschaft, das ist keine Wirtschaft, das ist ein reines mafiöses Spekulationsspiel, sondern der echten Wirtschaften, also des produzierenden Teils der Wirtschaft, die sollen kaputt gemacht werden, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen sollen liquidiert werden, eben weil man eine globale Struktur, die man einfach steuern kann, haben will. Und da sind die kleinen und mittleren Unternehmen aus einem einzigen Grund gefährlich, weil die sind unabhängig. Die sind zusammen mit ihren Mitarbeitern, sind diese in der Regel inhabergeführten Unternehmen unabhängig und passen deshalb nicht in die Denkweise dieses Mr. Global rein. Er sagt, es sind auch einige größere Corporations, insbesondere die Luftfahrtindustrie, betroffen. Die werden auch kaputt gemacht, die seien im Grunde alle schon längst pleite. Er hat als Beispiel, er ist Kanadier, er hat als Beispiel Air Canada genommen, als Case in Point sozusagen. Die leben nur noch deshalb, weil sie mit künstlicher Liquiditätshilfe der Regierung, das ist wieder Mr. Global, am Leben erhalten werden. Die kannst du also jederzeit ganz zu machen. Und diese künstlichen Liquiditätshilfen, hat er nochmal betont, die gehen immer an die, oder zu einem ganz, ganz großen Teil an die Bosse, an die CEOs. Weil die willst du bei Laune halten, die willst du unter Kontrolle halten, denen ist völlig egal, was mit ihren Mitarbeitern passiert, Hauptsache sie selbst haben genug Kohle. Und solange sie an Bord sind von Mr. Global, weil sie eben genug Kohle kriegen, ist es ihnen vollkommen egal, ob sie, wenn sie morgen dazu aufgerufen werden, den Laden zuzumachen, ob sie ihn zumachen oder nicht. Heute geht es noch nicht, weil heute würde es zu sehr auffallen. Mich hat eins gewundert, nämlich, dass er. Also es ist ja undurchsichtig, wer welche Rolle hier spielt. Wir wissen immer nicht genau, ist Putin tatsächlich jetzt so weit, dass er sagt, weg hier, ich will weg aus dem WEF und von der WHO, oder ist das nur ein Spiel? Wir können es nicht genau erkennen. Noch viel weniger können wir erkennen, auf welcher Seite die Chinesen stehen, beziehungsweise die Führung der Chinesen steht, die sogenannte Führung. Er hatte aber einen Namen genannt, Fu Gao oder Gao Fu, mal wird er so zitiert. Das ist wohl der Chef des chinesischen CDC, also des chinesischen RKI, kann man auch sagen. Und der zieht alle Strippen in China. Gesundheit ist ja im Moment die Brechstange und das soll es auch bleiben, weil wenn du jemandem erzählst, dass die Wirtschaft nicht mehr so gut tuckert, dann wird er nicht gerade in Panik verfallen. Aber in dem Moment, wo du jemandem erzählst, deine Gesundheit ist in Gefahr, da macht er, was der Führer befiehlt. Deswegen wird in allen Ländern über Gesundheit gearbeitet. Deswegen versucht der WEF, das World Economic Forum, mithilfe ausgerechnet der WHO. Also der Gesundheitsbehörde ist ja keine, sondern eine private Erfindung, die Menschen unter Kontrolle zu behalten. Und deswegen spielt dieser Typ, ausgerechnet dieser Typ, eine tragende Rolle und war auch bei Event 201 dabei. Da sind die üblichen Verdächtigen dabei gewesen, bei der im Oktober war das, glaube ich, eingeübten Corona-Pandemie. Das war ja die richtige Übung dafür. So wie wir jetzt auch für die Affenpocken-Geschichte ein ähnliches Beispiel haben. Es wird auch immer deutlicher. Da war er jedenfalls dabei. Und dann habe ich ihn auch nochmal gefragt, welche Rolle spielt denn nun China hier? Ja, das weiß man nicht so genau. Die Chinesen, ich nehme an, er meint die chinesische Führung, die seien sehr proamerikanisch, so wie das ja eigentlich auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für große Bereiche der russischen Gesellschaft gegolten hat. Ob das immer noch so ist, ist sehr zu bezweifeln. Jedenfalls proamerikanisch, die lassen sich in den USA ausbilden, die kaufen jetzt immer mehr Land in den USA. Also hier findet auch zumindest nach dem Gefühl der Amerikaner eine Unterminierung statt, eine teilweise Überfremdung, so wird das empfunden, eine teilweise Enteignung dadurch, dass die Chinesen hier reinkommen. Und der ist auch dieser Fu Gao oder Gao Fu, George Gao Fu heißt er, glaube ich. Der ist auch derjenige, der die Strippen in Shanghai zieht. Da, wo wir diese ganzen Bilder aus den High-Rises gesehen haben, also aus den Hochhäusern, wo Leute nicht mehr rauskamen, wo unten die Eingänge zugemauert worden waren und so weiter und so weiter, wo Hunde, Haustiere in Anführungsstrichen ja, quarantänisiert, sicherlich vernichtet werden. Dann hat er mir auch noch mal daran erinnert, im März 2020, als bei uns die Sache mit den Lockdowns losging, nachdem man vorher wochenlang darüber diskutiert hat, was machen denn die Chinesen? Das ist doch bei uns nie durchsetzbar. Das ist doch völlig undemokratisch. Das geht doch gar nicht. Na, inzwischen wissen wir, dass es völliger Quatsch ist und dass es kontraproduktiv ist, Lockdowns. Als sie bei uns umgesetzt wurden, im Westen, in Deutschland, in den USA, da hatten die keine Lockdowns mehr, sondern die hatten ihre Wirtschaft schon wieder in Gang gebracht. Ob das Zufall ist oder ob das koordiniert ist, ob das der Teil des Brockens ist, den die abkriegen, während also die westliche Wirtschaft zusammenbricht, übernehmen die, das wird man alles erst noch feststellen müssen, das wird man auch feststellen können. Die Zahlen Das hat er auch immer wieder betont. Er hat ja, er sagt ja, es gab keine Pandemie. Das ist alles mit Hilfe der PCR-Tests hingebogen worden. Die Zahlen, die den Lockdowns zugrunde lagen, mal abgesehen davon, dass die Infektionen ja, wie uns alle möglichen Leute immer wieder dargelegt haben, schon längst auf dem Rückgang waren, wie bei der Grippewelle eben auch. Möglicherweise war es ja eine Grippewelle, die nur umdekliniert wurde. Die Zahlen gingen also längst zurück und der Anlass für den Ausruf der Lockdowns und damit für die Zerstörung der Wirtschaften, der regionalen Wirtschaften, waren ridiculously low, also lächerlich gering. Die Wirtschaft hat wohl in zwei großen Bereichen inzwischen eine weitgehende Abhängigkeit einerseits von China bekommen. China galt ja immer als die verlängerte Arbeitsbank oder so ähnlich wurde das bezeichnet, des Westens. Was IT angeht, sind es die Inder. Und beide, so schätzt es jedenfalls Professor Schossudowski ein, beide sind streng an Bord des WEF, Indien wie auch China. Mal sehen, was sich da noch alles rausstellt. Ich will es jetzt nicht auswalzen. Wir müssen das, also klar ist jedenfalls, dass es aus seiner Sicht nicht Klaus Schwab und Gates sind, die hier die entscheidende Rolle spielen, sondern vielmehr sind dahinter noch ganz andere Figuren. Aber das sind alles bekannte Namen. Rockefeller, Rothschild, BlackRock, Vanguard, über die andere, die vielleicht noch weiter dahinter stehen, ihr Geld in die globale Wirtschaft pumpen und dann am Ende über, ich meine, 142 globale Corporations die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Ja, frag mich ruhig noch was, dann kann ich vielleicht noch was ergänzen. Ansonsten, wir werden ihn nochmal hören müssen, weil er einfach zu viel weiß.
Ich habe wegen WEF, Russland wurde ja ausgeladen und ukrainische Seite wurde ja ziemlich viel Präsenz geboten. Der Zelensky durfte ja reden am WEF, glaube ich, heute sogar. Also ist auch interessant, diese Entwicklung. Also es lohnt sich dann, da genauer hinzuschauen, auch die entsprechenden Reporter, die da unterwegs sind, Davos, ist auch sehr spannend. Da gibt es eine, ich kann das vielleicht mal schnell einblenden, das kennst du vielleicht, der Rebel News, können wir schnell laufen lassen. Ungemütliche Fragen, Moment.
Rebecca, how are you doing from the New York Times? Can I ask you a quick question? It's Avi from Rebel News. How is the public meant to believe that the New York Times is here to actually ask the tough questions when you're here as an invited guest? How are people meant to rely on the mainstream media?
If you wouldn't mind, we're just if you could give us, you know, thank you.
You don't want to explain to people why we should trust the mainstream media? No? Of course, no comment. There we go. So that's the point here is in Davos, you have the mainstream media that are not here to report the truth. They are here as part of the event, invited guests with their white name tags.
Ja, ist auch spannend, finde ich. Dass New York Times eingeladen wird, sie sollten eigentlich berichten und sie gibt keine Antwort, aber ja, kann man ja mal machen, dann muss man nicht. C'est la vie. Ja, was ist dann eigentlich, was wollte ich jetzt noch fragen? Genau, du hast gesagt, eventuell könnt ihr noch was sagen wegen Menschen, die vielleicht nicht so ganz auf unserer Seite ist. War da was im Freitag oder ist das noch nicht spruchreif?
Haben wir noch nicht gebracht, bringen wir zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Ich habe da eben noch mal mit unserer Kerngruppe drüber beraten. Wollen wir sie jetzt schon hochgehen lassen oder noch ein bisschen warten? Wir warten noch ein bisschen.
Okay.
Aber ich hatte noch was vergessen.
Ja.
Wir hatten auch noch, jemanden, nämlich Dr. Gunther Frank, Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Der hatte kürzlich mal in einem Bild-Interview eine Auseinandersetzung mit Montgomery. Da haben sich alle Leute hinterher lustig gemacht. Hatte der ein Grillhähnchen, mit dem er gesprochen hat? Nee, Montgomery war wohl nur ein bisschen lange in der Sonne gewesen auf Mallorca oder keine Ahnung. Und jedenfalls, das war schon beeindruckend, weil Montgomery, wie soll man sagen, durch zwei Dinge aufgefallen ist. Durch äußerste Arroganz und durch totale Ahnung, durch drei Dinge und durch totale Ahnungslosigkeit und durch dreistes Lügen. Und da haben wir Herrn Frank gefragt, was war denn da wirklich los? Und dann hat er versucht, das ein bisschen zurückzunehmen. Ja, also ich hatte gefragt, haben Sie da mit einem Grillhähnchen gesprochen? Und, das würde ich so nicht sagen. Hat dann allerdings gleich danach bestätigt, dass tatsächlich Montgomery überhaupt keine Ahnung hat von gar nichts, von Medizin schon mal überhaupt nicht. Und dass er auch nicht nur inkompetent ist, sondern offensichtlich dreist lügt, indem er nämlich behauptet hat, die Studien, die sogenannten Impfstoffstudien, seien alle abgeschlossen. Das ist ja eine glatte Lüge. Und entweder ist er wirklich so blöd, dass er es nicht weiß, das glaube ich aber nicht. Oder aber es ist so, dass er tatsächlich vorsätzlich gelogen hat. Ich glaube Letzteres. Weil wer das als Mediziner noch dazu als selbsternannter Präsident des Weltärztebundes, der er nie gewesen ist, ne, auch eine Lüge. Ja. Wer sowas behauptet, der kann eigentlich nur auf der falschen Seite stehen.
Also Montgomery habe ich heute auch noch einen kleinen Clip, 10 Sekunden, den kennst du wahrscheinlich, schau mal rein.
Impfungen sind die wahrscheinlich risikoärmsten, bestwirkenden und harmlosesten Impfungen, die wir jemals gehabt haben. Es gibt doch heute keinen mehr, der zur Impfung geht und nicht weiß, dass es Nebenwirkungen gibt. Impfung.
kleiner Widerspruch, aber kann man ja mal sagen, ein Jahr später ist das vielleicht vergessen.
Ja. Ja, er hat eben auch wahrscheinlich noch nie irgendwie Medizin praktiziert. Da gibt es ja noch ein paar Leute, auf die das auch zutrifft. Lauterbach gesteht das ja selber zu. Und auch Herr Drosten sagt ja, oh, besser kein Patient zu mir schicken, weil wer weiß, was dann passiert. Also Herr Frank hat gesagt, dass ihm in seiner Praxis, ja wirklich praktizierender Mediziner, nach den Impfungen aufgefallen ist, eine wohl jeden Tag, sagt er, hat er das in seiner Praxis, dass Patienten, die geimpft worden, in Anführungsstrichen geimpft worden sind, zu ihm kommen, weil sie Probleme mit den Augen haben, mit der Muskulatur haben oder mit dem Herz haben. Die sind seien ganz arm dran, sagt er, weil die in der Regel überall abgewiesen werden. Die meisten Ärzte wollen sie nicht behandeln oder trauen sich nicht, sie zu behandeln. Das ist wohl nicht so ganz klar. Und inzwischen distanziert sich ja auch die Charité von ihrem Herrn Mattes, der wohl versucht hat, so ein bisschen den Deckel hochzumachen, um zu sagen, ey Leute, hier passiert was ganz Schlimmes. Das ist der Hintergrund, vor dem dann solche Patienten nur noch zu ganz wenigen Ärzten gehen können, weil die allermeisten sich ja weigern oder eben Angst haben, sie zu behandeln. Über Lauterbach hat er auch ein paar Worte verloren, dass er ja nicht nur keine ärztliche Praxis hat, sondern dass er ganz offensichtlich aufs Allerengste mit der Pharmaindustrie verbunden ist. Kann jeder nachgucken. Lepobay, ein Skandalmedikament, das hat er versucht zu pushen. Hochgefährlich hat sich das alles herausgestellt. Er tritt ein für die evidenzbasierte Medizin. Dazu hat er auch ein paar Namen genannt. Mal eben gucken, ob ich einen von denen wiederfinde. Ja, Eugen Bleuler, der hat vor 110 Jahren schon gesagt, dass ein ganz großes Problem das undisziplinierte Denken in der Medizin ist. Das undisziplinierte Denken. Und das muss überwunden werden. Ich würde sagen, es ist inzwischen noch schlimmer geworden. Es ist ein diszipliniertes Denken in dem Sinne, dass hier nur noch Befehle befolgt werden. Es hat dann eine kleine Auseinandersetzung am Ende gegeben. Da hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Da ging es dann um Übergewicht als eins der Risikokriterien. Denn es hat sich ja auch herausgestellt, dass in den USA insbesondere, aber wohl auch in Deutschland, weil in den USA gibt es darüber Studien, dass hier sehr viele Menschen, die übergewichtig, stark übergewichtig, adipös waren, nach Impfung Probleme bekommen haben oder auch gestorben sind. Und da vertritt er die evidenzbasierte Meinung, dass Übergewicht, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, überhaupt kein Problem darstellt, sondern dass auch das künstlich herbeigeredet worden ist. Wolfgang hat dann gesagt, ja Moment, aber da gibt es doch schon Daten darüber, dass jemand mit Übergewicht auch, dass der dann auch eher dazu neigt, Herz-Kreislauf-Probleme zum Beispiel zu bekommen. Ich habe dann versucht anzubringen, dass ich das auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass wenn jemand Übergewicht hat, dass er dann eben doch krankheitsanfälliger ist. Aber da hat er dann den Hebel wieder eingeschaltet, den er auch in der Talkshow schon hatte und hat dann versucht, das Ganze mit, wie soll man sagen, lauterem Tonfall zu überdecken. Das muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Er hat dann am Ende gesagt, ja, vielleicht stand er noch zu sehr unter Adrenalin. Aber ganz echt, ich glaube nicht, dass Übergewicht kein Problem ist, sondern ich glaube sehr wohl, dass Übergewicht jedenfalls ab einem bestimmten Moment ein Problem ist. Ich erinnere mich jedenfalls aus meiner Zeit, als ich noch an den beiden Unikliniken in Hannover und in Göttingen war, in der Ethikkommission und als da dann immer wieder auch neue Behandlungsmethoden für Übergewicht diskutiert worden sind, dass da durchaus evidenzbasierte Grundlagen dafür da waren, dass man das nicht einfach so als harmlos abtun kann. Aber dem wird man nochmal auf den Grund gehen müssen.
Ja, absolut. Also ich habe vielleicht hier noch etwas, was ich zeigen kann. Der Nehammer hat ja einen rausgehauen. Da hast du vielleicht das Video gesehen vom letzten Mal, dass es ja keinen Viren gibt. Da hat sich dann ein Geschäft entschlossen, Folgendes zu machen. Danke, Kanzler Nehammer, für so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns das nicht mehr. Daher stellen wir unseren Kundinnen hiermit frei, ob sie diesem Geschäft Maske tragen wollen oder nicht. Obwohl es in Österreich natürlich immer noch Maskenpflicht ist, finde ich das eine tolle Initiative von diesem Geschäft. Daumen nach oben, sowas muss man umsetzen. Würde ich auch so machen, wenn ein Kanzler so, muss man sagen, wirklich doof ist, so einen Satz rauszulassen. Da muss man das natürlich gerade nutzen. Sehr gut gemacht. Sowas muss man weitermachen, so muss man es auch ausnutzen. Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch etwas zu den Medien, wie sie so reagieren auf Corona-Demos. Möchte ich vielleicht auch noch zeigen, weil wir doch einige Leute haben, die zuschauen. Warum verwendet BR24 als Beweis für Gewalt auf Corona-Demos Bildmaterial von den Ausschreitungen in Stuttgart? Das wäre auch mal so eine Frage, die man sich stellen könnte. Möchte einfach zeigen, wie die Medien so momentan funktionieren. Ist auch noch nicht so die feine Sache. Ja, ihr seht, glaube ich, selber, dass das nicht so das beste Beispiel ist, wie man Journalismus tun sollte. Wir wissen ja, dass die Medien nicht wirklich die ihren Job machen, die sie tun sollten. Das ist einer der Probleme, die wir haben. Die Medien müssen wir irgendwie schaffen, dass wir in die Medien kommen. Gibt es da übrigens, wenn wir schon bei den Medien sind, auch Ansätze, was wir mehr in die Medien kommen mit sachlichen, klaren Fakten auf unserer Seite? Gibt es da Anstrengungen?
Also es gibt ja so ein paar Portale, kann man sagen, die versuchen, mit einem Bein auf der Mainstream-Seite zu stehen, mit dem anderen Bein auch im alternativen Bereich wahrgenommen zu werden. Das geht fast immer schief. Ich glaube, dass wir eine deutliche Positionierung brauchen. Wenn jemand versucht, also es gibt auch Mediziner, die das versuchen, das geht immer schief. Ich will jetzt aber keine Namen nennen. Ich habe das gerade mit Judy Mikovits nochmal gesprochen. Sehr, sehr, sehr bekannte Namen. Amerikaner in dem Fall, wo sie sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, die müssten doch wissen, dass diese Impfungen generell hochgefährlich sind. Wie können die also immer noch predigen, dass sie für einen Teil der Bevölkerung doch Sinn machen, aber für Kinder nicht? Das ist das Problem, wenn du eigentlich ein sehr deutsches Problem, dass man sagt, oh, wir wissen ja nicht, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das heißt ja eigentlich immer nur, oh, ich habe viel zu viel Angst, eine Position zu beziehen. Ich bin ein Feigling und deswegen verstecke ich mich hinter Political Correctness. In Wahrheit brauchen wir doch hier, nach allem, was wir jetzt inzwischen wissen, und gut, das mag sein, dass wir dadurch, dass wir im Corona-Ausschuss so viele Leute gehört haben, einen gewissen Wissensvorsprung haben. Aber wenn ich hier mit den Uber-Drivern rede und so, die wissen genauso viel auch aus anderen Quellen. Wir brauchen doch jetzt nicht mehr ernsthaft zu versuchen, auf der Mainstream-Seite irgendetwas nachvollziehbar Verständliches zu finden. Da ist nichts. Ja. Und wer hier nicht begriffen hat, dass wir es mit völliger Korruption und mit Politikern zu tun haben, die jedenfalls in Europa nahezu ausnahmslos, soweit sie führende Position haben, nahezu ausnahmslos aus der Produktionshalle von den Young Global Leaders stammen. Und wer hier nicht begriffen hat, dass es hier nie um Gesundheit ging, sondern immer nur um totale Kontrolle und dabei gleichzeitig mindestens in Kauf genommen wird, wir glauben sogar beabsichtigt ist, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Wer diese Punkte nicht begriffen hat, der wird niemals richtig reagieren. Der wird auch als Reporter niemals richtig berichten können.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe immer wieder mit einem Reporter aus der Schweiz mal versucht, nur Kontakt aufzunehmen. Der hat mich mal interviewt, habe ihm dann auch die Fakten geschickt. Auch zum Beispiel diese Geschichte mit Hillary Clinton, die jetzt sehr offensichtlich ist, hört man in den westlichen Medien fast nichts. habe ich mal gesagt, du, wäre das etwas vielleicht, das vielleicht mal zu recherchieren und vielleicht mal auch etwas darüber zu berichten? Antwort natürlich keine. Ist klar, die fühlen sich einfach dann ertappt. Was willst du dann in dem Moment noch sagen, wenn es so klar ist und du vielleicht von oben den Befehl bekommst, wir dürfen nichts darüber schreiben, was auch immer. Ich frage mich dann einfach, wieso bringen die das nicht, weil es ja so klar ist. Also es ist ja nicht ein Geschwurbel, sondern es ist jetzt wirklich... Das sind jetzt einfach Fakten. Das kann man nicht unter den Teppich wischen. Wird nicht geschrieben, wird nicht darüber berichtet. Man weiß auch warum. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, dass das ganze Lügenkonstrukt wird auffliegen. Und ich denke, wenn irgendeine Zeitung mal anfängt, dann können die anderen nicht stillhalten. Die müssen folgen, sonst wird es auffällig. Also das ist so meine Theorie. Ich hoffe, das wird auch so eintreffen. Es wird einfach mal Zeit sein, dass ein großer Fernsehsender oder was auch immer mal irgendwas bringt, dass die anderen folgen. Vielleicht schaffen wir das. Aber wir haben das über das schon geredet. Die Medien sind durch. Die sind auch, deutsch gesagt, am Arsch, weil wir brauchen was Neues. Das Vertrauen ist weg. Sie haben es verbockt. Und das ist halt die Frage, wie gehen wir damit künftig um? Das ist dann eine große Frage und wir müssen die Medienpräsenz, wir müssen das irgendwie hinkriegen, weil, ja, du siehst momentan, diese Angst, die verbreitet wird, ist halt wirklich durch die Medien und das seit 2 Jahren und das machen sie im negativen Sinne halt einfach sehr, sehr gut. Das ist halt das Problem. Ja, vielleicht noch am Schluss. Sag nur, Rainer.
Roger, welche Geschichte meinst du betreffend Hillary Clinton?
Ja, das, was sie selber den Auftrag gegeben hat, betreffend diese Affäre mit Trump damals, mit der Russen-Affäre. Das ist jetzt...
Ja.
Mhm. Also es ist ja nicht in dem Sinne was geschwurbelt, sondern das ist offiziell. Und da liest man ja eigentlich in unseren Medien, in westlichen Seite sozusagen nichts. Also... Das ist ja traurig genug.
Das ist wohl richtig. Du liest auch nichts darüber, dass von den Russen in der Ukraine in diesem Azov-Stahlwerk offenbar jetzt sämtliche dort umzingelten Widerstandskräfte vom Azov-Regiment, aber auch die NATO und westlichen Unterstützer ausgehoben worden sind und mindestens ein hochrangiger US-General gefangen genommen worden ist. Ja, da können wir natürlich sagen, okay, wir haben es ja sowieso die ganze Zeit gewusst, aber wenn das von den Russen richtig aufbereitet und öffentlich gemacht wird, dann werden auch die westlichen Medien nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Denn es muss ja eine vernünftige Erklärung dafür geben, warum da unten unterhalb dieses Stahlwerks in 26 Kilometer Länge sind da ja wohl Tunnel vorhanden, teilweise 30 Meter tief oder so, warum da ausgerechnet deutsche, französische, amerikanische NATO-Soldaten unterwegs gewesen sind, warum da mindestens ein Biolabor gewesen ist, an dem die rumgefummelt haben. Das soll auch einer der wichtigsten Gründe für die ständigen Anrufe von Macron bei Putin gewesen sein. Er wollte seine Leute daraus kriegen, hat er aber nicht geschafft. Da sind wir mal gespannt.
Hat nicht geklappt. Putin hat behauptet, hat einige Beweise. Wir werden sehen, was er dann präsentieren wird. Ich bin selber auch gespannt. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss wieder diese Ländergeschichte. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe hier sehr viele Länder, Ländergruppen. Ihr seht Kolumbien, Luxemburg, Indonesien, Philippinen, Singapur, Polen, Costa Rica und so weiter und so fort. Das könnt ihr, wenn ihr außerhalb von Österreich, Schweiz und Deutschland wohnt, könnt ihr das auf der Seite, seht ihr auf meiner Seite, bittl.tv, da gibt es da Umfrage Ländergruppe, könnt ihr euch eintragen und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch da im Netzwerk teilnehmen. Ich denke, es ist auch wichtig, auch für den Corona-Ausschuss künftig, wenn man Länder etwas fragen möchte, es ist immer am besten, wenn man vor Ort die Menschen fragen kann. Du musst nur Englisch oder Deutsch sprechen und die Muttersprache und dann kannst du da gerne mitmachen und dann kannst du irgendwelche News abchecken oder mal ein Interview machen und so weiter. Werde ich dann natürlich auch weitergeben am Corona-Ausschuss, wenn ihr mal ein spezielles Land gerne mehr Informationen hättet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da vernetzen. Das wollte ich noch kurz erwähnen.
Ja, Das müssen wir sowieso machen. Das hatte ich ja neulich schon mal, als wir gesprochen haben, gesagt, da wollen wir dich mal interviewen. Weil das sind Informationen, internationale Informationen, die sind unfassbar bedeutsam, insbesondere wenn die internationale Community sie zu hören kriegt, sodass jeder praktisch in seinem eigenen Land nachvollziehen kann, was andere aus seinem eigenen Land sagen zur Lage in dem Land. Und dann sehen sie auch noch, dass die Lagen fast überall gleich sind. Bis auf Vanuatu, da werden sie es nicht mehr schaffen.
Ja, das ist so. Ja, Rainer, wie sieht's aus? Aussichten? Hast du irgendwas Spezielles noch zu berichten für die Community? Habt ihr noch am nächsten
Ja,
Freitag?
ich glaube, dass nächsten Freitag sicherlich wieder eine interessante Gruppe von Menschen da ist, die wir befragen können. Einer auf jeden Fall. Und zwar wird das Kardinal Vigano aus
Ah,
Italien sein.
spannend. Das wird sehr spannend. Also ich kann nur empfehlen, schaut coronaausschuss.de, also Corona, glaube ich, minus-ausschuss.de. Könnt das gerne verfolgen, wird wieder live gestreamt. Am Freitag habt ihr schon eine Zeit.
Ja, also für mich ist es ja immer 6 Uhr morgens. Das ist
Oje.
15 Uhr nachmittags in Deutschland. Ja,
Okay, hast du ein
böse,
bisschen
böse.
Pech. Böse mit der Zeitverschiebung. Rainer muss leiden. Ja, lieber Rainer, vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz, wie immer, top. Und ja, wir haben das immer schon gesagt, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, wir müssen dranbleiben. Es bruckelt. Viele sagen auch, es geht nicht vorwärts. Nein, das stimmt nicht, es läuft sehr, sehr viel. Es läuft auch im Hintergrund sehr, sehr viel, wo man jetzt nicht immer alles spruchreif ist. Man denkt, man muss auch strategisch arbeiten. Man muss auch nicht immer nur reagieren, sondern auch agieren. Man muss auch mal einen Schritt vorausdenken. Ich glaube, das sind Sachen, wo wir auch in den letzten Monaten gelernt haben. Nicht einfach alles raushauen, sondern einfach auch strategisch den richtigen Moment abwarten und dann zuschlagen. Also ich glaube, da stimmst du mir zu.
Absolut, absolut, hundertprozentig, Roger.
Hey Rainer, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich Montag, Dienstag werden das ausmachen. Ich freue mich. Liebe Gruß an deine Frau und bis bald.
Danke,
Ciao,
macht's gut.
ciao, tschüss. So, das war Rainer Füllmich. Hat mich sehr gefreut. Denkt an diese Ländergruppe. Wäre cool, wenn ihr Menschen auch kennt, wo ihr da reinbringen könntet. Dann bitte diese Link weitergeben, bittl.tv, und da gibt es Ländergruppe auch Englisch und Deutsch übersetzt. Ich werde gleich nochmal live gehen mit News senden, und da gibt es einige interessante Sachen, auch sehr wichtig. Ich habe News von Doc Uli, spannende Geschichte. Wer Lust hat, kann nachher noch einschalten, mach kurze Pause und sag schon mal danke fürs Interesse. Schön wart ihr dabei und vielleicht bis gleich. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wenn der letzte Sonnenstreu übers Land einer feucht und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag: Mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit. Fürs schönste Land, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit. Mein Herz es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deine Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Denn das reinste Wasser über deine Stirn rinnt, weil Freiheit das Gefühl ist, dass sie keine Worte findet. Solange den Glockner es gefiel, wir ziehen und edel wär's noch immer blieben. Immer in Rot-Weiß.